Menti Salis.
Gemeinsam psychisch gesund.
Hallo und herzlich willkommen bei Menti Salis. Gemeinsam psychisch gesund. Der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit, kurz GPG. Heute für euch am Mikrofon ist Selina. Und heute, die heutige Folge, ist von unserer Reihe Fachbereiche der Psychologie. Das heißt, es geht heute ein bisschen weniger um psychische Gesundheit, sondern heute ist mal wieder eher so eine auf Wissenschaftskommunikation fokussierte Folge, wo es darum gehen soll, einen der vielen Fachbereiche der Psychologie ein bisschen euch näher zu bringen. Und dazu habe ich einen besonderen Gast ins Studio eingeladen. Der Gast ist Herr Professor Limanowski, der seit, ich glaube, letztem oder vorletztem Jahr in Greifswald den Lehrstuhl der biologischen Psychologie innehat und dort Lehre und Forschung betreibt. Und ich habe mit ihm über sein Fach, also die biologische Psychologie, gesprochen, was es da so für Ansätze gibt oder Annahmen. Und ja, mal so ein kleiner Teaser, wir haben auch über das Selbst gesprochen und wie das Selbst mit dem Körper von Menschen zusammenhängt und ja, was das alles wiederum mit dem Körper-Geist-Dualismus zu tun hat, der in der Psychologie lange Zeit dominant war und auch immer noch von manchen Leuten vielleicht vertreten wird oder zumindest in der Philosophie, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich will heute gar nicht so viel labern zur Anmoderation, weil wir haben ein langes Interview vor uns und es soll natürlich auch noch ein bisschen Musik geben. Deshalb sei nur verwiesen, wenn ihr euch dafür interessiert, für die Forschung von Herrn Limanowski, dann könnt ihr das gerne nachschauen auf der Website vom Institut für Psychologie. Da findet ihr ihn und seine Forschungsgruppe. Und die heutige Folge ist ein bisschen technischer, weil es auch ab und zu mal um Methoden geht, die angewendet werden in der biologischen Psychologie. Aber ich hoffe, es ist trotzdem für euch spannend und ja. Und ich kann euch auch empfehlen, einfach ein paar Sachen nochmal nachzuschauen, wenn euch das interessiert, weil gerade die Forschung, die Professor Limanowski betreibt, ist ja wirklich eigentlich so cutting edge und auch die Methoden, die er anwendet, gerade so die, eher informatikbasierten Methoden. Aber hört es euch einfach selbst an und überzeugt euch davon. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen, Professor Limanowski. Sie arbeiten ja seit letztem Jahr am Lehrstuhl für biologische Psychologie an der Universität Greifswald. Also Sie sind der Lehrstuhlinhaber und bauen da gerade auch ein neues Labor auf. Dazu kommen wir gleich. Zum Einstieg möchte ich Ihnen erstmal die Frage stellen, wo Sie die Psychologie als Disziplin einordnen würden. Also eher so bei den Naturwissenschaften, bei den Sozialwissenschaften oder irgendwo ganz anders und warum?
Ja, also schönen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Das ist natürlich eine fiese Frage. Ich habe ja im Laufe meiner Ausbildung auch sowohl an den mathematischen, naturwissenschaftlichen Fakultäten als auch bei den Geisteswissenschaften gesessen. Das ist ja sogar in Berlin ist das unterschiedlich, wo die Psychologie angesiedelt ist. Mhm. Das heißt, das ist natürlich auch eine klassische Frage und für viele, insbesondere jetzt von uns, mir einschließlich, die sich in den Naturwissenschaften ansiedeln, ist das natürlich so ein bisschen eine definierende Existenzfrage. Ne? Mhm. Und Sie können natürlich sagen, einerseits ging die Psychologie mehr oder weniger direkt aus der Philosophie hervor. Trotzdem würde ich jetzt mal meinen Hut in den Ring werfen, für eigentlich sind wir im Herzen alle NaturwissenschaftlerInnen. Mhm. Wir wollen das alles erklären, reduzieren auf Mechanismen, das verstehen. Wir wollen, Behandlungsansätze entwickeln. Das ist eigentlich, was uns eint und was uns dann auch ein bisschen von den reinen Geisteswissenschaften unterscheidet, würde ich sagen.
Mhm. Okay, ja, Sie haben es gerade schon so ein bisschen gesagt, dass es irgendwie um Reduktion geht. Sie sind ja der Lehrstuhlinhaber für die biologische Psychologie und darum soll es ja heute auch gehen. Womit beschäftigt die sich denn und welche Fragen versucht sie zu beantworten?
Ja, also eine ganz alte Frage, ja, traditionelle Frage, die auch philosophisch ist. Die hat ja schon Aristoteles, Platon umgetrieben. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Leib und Seele, Körper, Geist, Physis und Psyche, wie sie es nennen wollen, was dann ja letztlich mit dem guten Descartes uns dann zum den Dualismus eingebrockt hat. Mhm. Das versuchen wir zu lösen. Also wir sind im Grunde der Teil der Psychologie, der sich explizit mit diesen Zusammenhängen mit zwischen Psyche und Physis, also körperliche Prozesse und geistige Prozesse beschäftigt. Wie die zusammenhängen, wir messen die, wir manipulieren die und letztlich versuchen wir auch so ein bisschen diese Dichotomie abzuschaffen und da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen, na, also den Dualismus, dass man gar nicht mehr vielleicht von Reduktion und das eine durch das andere wegerklären sprechen muss, sondern dass man also ein ganzheitliches Verständnis kriegt, ja. Mhm. Und ja, vielleicht so, also hilfreich ist zu sehen, denke ich, dass die biologische Psychologie keine Psychobiologie ist, also wir sind keine Biologen, die eine psychologische Methode anwenden, sondern umgekehrt. Also auch wir sind PsychologInnen, die biologische Methoden verwenden. Ja? Mhm. Und das finden Sie letztlich in allen Bereichen der Psychologie mittlerweile. Also Sie können auch sagen, dass die klinische Neurowissenschaft, das ist auch Teil, die nutzen auch biopsychologische Forschungsansätze. Also inhaltlich ist das sehr offen, das hilft das vielleicht zu verstehen. Das ist wie, als würden sie eine biologische Perspektive einnehmen auf psychologische Phänomene und die können ganz vielfältig sein, sozialpsychologischer Natur, klinischer, allgemeinpsychologischer Mechanismen.
Mhm. Das heißt, das ist einerseits irgendwie so ein Grundlagenthema, wo es darum geht, die Grundlagen psychologischen Erlebens zu verstehen, aber andererseits auch ein Schnittstellenthema.
Ja, beziehungsweise also es ist eher ein methodischer Ansatz, ja, es ist eine Art, Probleme anzugehen und dann dementsprechend auch eben zu bestimmen, was messen wir und was manipulieren wir und das sind eben biologische, also körperliche Prozesse in der Regel und die können ganz vielfältig sein. Natürlich steht da die Hirnforschung für viele im Vordergrund, das muss aber nicht sein. Darauf legen sie sich fest. Aber die Themen letztlich, die Fragestellungen sind psychologischer Natur und das kann also alles Mögliche sein. Wie funktioniert Gedächtnis, ja? Oder warum funktioniert ein Therapieeinsatz und der andere nicht?
Ja, spannend. Und damit versuchen Sie unter anderem eins der ältesten philosophischen Probleme zu lösen, nämlich der postulierte Dualismus zwischen Gehirn und Körper. Ja, und warum interessiert es Sie speziell? Warum wollen speziell Sie jetzt die biologischen Grundlagen des menschlichen Erlebens und Verhaltens erforschen?
Also ganz frei heraus, weil ich neugierig bin. Ja. Also letztlich die Motivation, jetzt wirklich sich anzuschauen, was sind diese Grundlagen, das müssen Sie ja gar nicht machen. Also das brauchen wir im Alltag ja eigentlich auch nicht. Nicht zwingend. Ja. Und Sie können das versuchen herauszufinden, weil Sie die Hoffnung haben, durch ein besseres Verständnis dieser zugrunde liegenden Mechanismen decken Sie etwas auf an einem Krankheitsbild beispielsweise, was Ihnen durch eine Beschreibung mit Alltagssprache oder anderen Therapieansätzen verborgen bleibt und Sie können also eine bessere Behandlung entwickeln. Ne? Mhm. Viele Leute haben auch die Motivation, das Gehirn nachbauen zu wollen, ne? Also wenn es um künstliche Intelligenzen geht. Wir müssen da zuerst verstehen, wie das funktioniert und wie genau dieses Gehirn funktioniert und wir wollen jetzt keinen Roboter bauen, keine künstliche Intelligenz, kein künstliches Gehirn, das ganz anders funktioniert und sich aber also ein menschliches Verhalten und Erleben zeigt, sondern wir wollen genau diese Mechanismen, die wir haben, anhand von ähnlichen Schaltkreisen nachbauen. Ich möchte es einfach gerne wissen. Das war so, was mich dazu getrieben hat. Also als eine Art der Introspektion, ich möchte erfahren, warum ich so denke, mich verhalte und erlebe, wie ich es tue, was da letztlich so die kleinste Ebene ist, auf die ich vordringen kann und das hört bei mir, bei der biologischen Ebene auf, also für das Physikalische, wo Sie sicher sagen könnten, das ist vielleicht nochmal irgendwie eine mögliche weitere Reduktion, da fehlt mir jetzt also die Ausbildung und das Verständnis, deswegen ist das für mich so weit die Grenze, wie ich gerne vordringen möchte, um das mein eigenes und das menschliche Verhalten und Erleben zu erklären. Und natürlich freue ich mich, wenn das beitragen kann, dazu Krankheitsbilder zu behandeln und gesellschaftliche Probleme zu lösen. Beispielsweise ein Forschungsbereich, in dem ich aktiv bin, ist zu untersuchen, wie sich diese Prozesse ändern und anpassen in einer zunehmend technologisierten Gesellschaft, was da so die Mechanismen sind. Und da gibt es einige Fragestellungen, wo ich überzeugt bin, dass dass biologische Methoden tatsächlich Einblicke in Mechanismen generieren können, die uns sonst verborgen blieben. Ne?
Mhm. spannend. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, es ist andersrum. Also Sie haben ja vorhin gesagt, so in der Forschung zur künstlichen Intelligenz wird teilweise versucht, das menschliche Gehirn so ein bisschen nachzubauen und dazu müssen wir verstehen, wie das funktioniert. Ich glaube, es würde auch Menschen geben, die sagen, dass sich die psychologische Forschung zur KI oder allgemein die psychologische Forschung aus der Computerforschung gespeist hat. Also dass es irgendwie, ja, sozusagen künstliche Intelligenz oder die Anfänge der Forschung zur KI auch dazu beigetragen haben, Modelle übers Gehirn aufzustellen.
Ja, da haben Sie sicher recht und das ist natürlich etwas, wo wir biologische PsychologInnen besonders vorsichtig sein müssen, denn natürlich verwenden wir immer die Metaphern, die gerade am aufregendsten sind und das sind immer die technologischen Neuerungen und da können Sie geschichtlich zurückgehen und zeigen, dass da irgendwann dachte man, das Gehirn ist eine Dampfmaschine, dann war das Gehirn ein Taschenrechner, ein Computer und jetzt denkt man, na, das sind also viel komplexere generative künstliche Intelligenzen. Also das haben wir schon immer auf dem Schirm. Ja, und das kann man also den Forschenden auch nicht verübeln, dass da die aktuelle neueste Technik natürlich eine Art zu denken inspiriert, mechanistisch über das Gehirn zu denken. Aber genau, da muss man natürlich, haben Sie recht, vorsichtig sein.
Ja, was das genau bedeutet, so generativ und mechanistisch, da würde ich nachher noch eine Frage zu stellen. Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass das nicht unbedingt sein muss, dass man so die Grundlagen, wie das Gehirn funktioniert, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, das muss man nicht unbedingt ergründen. Und es gab auch mal eine sehr einflussreiche Strömung in der Psychologie, die genau das gesagt hat, nämlich der Behaviorismus, der so nach dem Zweiten Weltkrieg sehr dominant war, vor allem in den USA, der gesagt hat, der Organismus des Menschen und auch des Gehirns ist im Prinzip eine Blackbox. So, das müssen wir nicht beschreiben. Wir wollen nur schauen, was passiert im Verhalten, was passiert in der Interaktion des Menschen zur Umwelt und alles, was innen drin passiert, das interessiert uns gar nicht. Und das war auch sehr erfolgreich. Also zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie basiert zumindest in Teilen auf diesem Paradigma. Und Sie, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden jetzt aber sagen, nee. Wir müssen oder wollen in diese Blackbox reinschauen und herausfinden, was die biologischen Grundlagen menschlichen Verhaltens sind. Warum ist es denn relevant, die Prozesse genau zu verstehen?
Ja, also da will ich erstmal die Unterscheidung treffen. Sie haben gesagt, wir müssen oder wollen. Das ist also die fundamentale Unterscheidung. Also wenn Sie es wollen, dann dann bin ich ganz bei Ihnen, dann schauen wir da rein. Das muss niemand machen in dem Sinne, ja. Also insbesondere in der Psychotherapie beispielsweise, was Sie ansprechen, wenn eine Behandlungsmethode hilft, dann müssen Sie nicht zwingend verstehen, warum sie hilft, ja. Also es gibt ja auch Psychopharmaka, also Medikamente, wo es jetzt nicht ganz klar ist, wie wirken die überhaupt, und die werden trotzdem verschrieben, weil sie offensichtlich wirken. Das ist völlig plausibel. Das wäre mir persönlich jetzt nicht genug, aufgrund meiner persönlichen Neugierde. Und der vielleicht ein bisschen allgemeinere Punkt, den man machen könnte, ist, also möglicherweise entgeht Ihnen durch die Beschreibung, die Sie haben, also einfach durch Ihre, sagen wir mal, die behavioristische Sichtweise, ja, Ursache-Effekt, als Therapeutin vielleicht entgeht Ihnen etwas. Vielleicht könnten Sie eine bessere Behandlung erstellen, eine bessere Behandlungsmethode, wenn Sie tatsächlich wissen würden, was da im Hirn passiert, ja. Und dem liegt natürlich die Annahme zugrunde, dass man das reduzieren kann. Mhm. Jetzt würde ich mal so weit gehen und sagen, dass die meisten BehavioristInnen das auch nicht in Frage stellen. Ja? Da geht es ja oft eher um die Frage, was ist technisch möglich, was lenkt uns eigentlich ab von unserer eigentlichen Frage, was ist unsere Aufgabe als PsychologInnen? Können wir das überhaupt machen? Ist das zielführend oder ist das tatsächlich für uns effizienter zu sagen, das interessiert uns jetzt erstmal nicht, der Mechanismus, der da vonstatten geht? Und dann kleine historische Anmerkung. Das wissen Sie sicher auch, für die Hörer, Hörerinnen, also der Behaviorismus war ja teils auch eine Antwort auf eine Protestbewegung, folgend auf den Introspektionismus, also die Strömung der Psychologie, die quasi sich ausschließlich mit den inneren Prozessen beschäftigt hat und dann versucht hat, die also durch Selbstbeobachtung zu ergründen, und das war dann so bei einigen etwas verschrien und also das hat ja auch nicht beim Behaviorismus aufgehört, sondern also die kognitive Wende, wo es dann tatsächlich hieß, naja, es wird uns für die Beschreibung von Phänomenen, Verhalten und Erleben, würde uns vielleicht doch helfen, diese Mechanismen uns etwas aufzumalen, kausal zu beschreiben. Und dann ist eben dann ist, denke ich, die Frage, auf welcher Ebene wollen Sie diese Mechanismen beschreiben? Reicht das Ihnen mental oder anders konzeptuell, abstrakt? Mhm. Wollen Sie in Hirnbereichen sprechen? Wollen Sie molekular die beschreiben? Also wo Sie da ansetzen, das hängt, glaube ich, davon ab, wie neugierig Sie sind und was Sie sich davon versprechen, mhm. was das Ihnen für beispielsweise eine Behandlung oder Verständnis von Krankheitsbildern neue Perspektiven eröffnet.
Ja, ich würde vielleicht nochmal anders fragen. Also ich hatte eher so gedacht in die Richtung, dass Forschung passiert ja nicht. Also Sie zum Beispiel, die Forschung ist Ihre Arbeit, ja, es befriedigt auch Ihre persönliche Neugier, sagen Sie, aber es ist, die Forschung wird bezahlt. Es gibt dafür Forschungsgelder, es gibt Ministerien, die bestimmte Forschungsprojekte finanzieren und ich habe mich einfach gefragt, so was sind aktuell, also es scheint ja ein Interesse daran zu geben, das zu finanzieren und warum? Also was sind die Outcomes, die die biologische Forschung gerade generiert und warum ist das relevant zum Beispiel für die Gesellschaft oder ja für, wie Sie schon gesagt haben, auch medizinische, pharmazeutische Forschung?
Ja, also ich hole mal ganz weit aus, etwas überheblich jetzt. Also Sie kennen ja vielleicht diese zwei großen Konkurrenzprojekte, das Blue Brain Projekt in Europa und dann das Human Brain Project und das amerikanische Pendant. Also es gab so einen Wettstreit. Es gibt Zentren, die sind finanziert von hier Paul Allen, dem Microsoft Co-Gründer, mhm. Andere riesige internationale Forschungsverbände, die haben das Ziel, das Gehirn nachzubauen, mehr oder weniger explizit. Ja, und manche fokussieren sich da erstmal auf das Mäusegehirn, weil das einfacher ist, aber letztlich ist das Ziel, und einige haben das ganz groß herausposaunt als das Ziel, das menschliche Gehirn irgendwie in so und so vielen Jahrzehnten 1:1 nachbauen zu können. Da sind wir natürlich meilenweit von entfernt, aber als diese Projekte gestartet wurden, wurde das so ein bisschen verglichen mit dem Race to the Moon, also die Mondlandung. Also das hat ähnliches internationales Prestige einerseits, aber natürlich verspricht man sich davon etwas. Und das ist zum einen ist das natürlich die Behandlung von Erkrankungen, zum anderen aber auch der Erkenntnisgewinn, den sie kriegen würden, wenn sie wirklich, also das jetzt das gesamte Gehirn entschlüsselt hätten, das wäre natürlich enorm. Und ich möchte jetzt nicht anfangen, was da irgendwie für militärische und wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, aber das steht für mich außer Frage, dass das enorm, also profitabel an sich wäre. Ja, dass das einer beispielsweise Europa einen Wissensvorsprung verschaffen würde, der ist einfach, also wo jetzt die Geldgeber sagen, das steht außer Frage, dass das wünschenswert ist. Mhm. Und natürlich können sie dann also spezifischer ansetzen und sagen, für bestimmte neurologische, psychiatrische Störungsbilder, ja, ist das wichtig, ja, Wirkweise von Psychopharmaka. Oder beispielsweise, wie in meiner Forschung, Veränderungen an der beispielsweise der Körperrepräsentation durch neue Technologien, die ihnen vielleicht ihre, die wir gar nicht richtig berichten können, ja, die sie anders nicht messen können als mit beispielsweise über Hirnprozesse. Mhm.
Okay, Sie haben es gerade schon gesagt, irgendwie es könnte sein, dass in geraumer Zeit, wann auch immer das sein würde, das Gehirn komplett entschlüsselt ist. Wir können das ja jetzt mal annehmen, einfach nur so als Gedankenexperiment, dass das tatsächlich passiert. Wir nehmen an, die biologische Psychologie hat in 100 Jahren die Blackbox namens Gehirn komplett entschlüsselt. Und es wäre zum Beispiel auch bekannt, wie genau einzelne Nervenzellen im Gehirn miteinander in Beziehung stehen, wie die an Gedanken, an Wahrnehmung beteiligt sind. Und denken Sie dann, man könnte wirklich so jede einzelne Bewegung, jede noch so kleine Aktion, sogar jeden Gedanken auf eine biologische Ursache zurückführen, also zum Beispiel auf das Feuern einer einzelnen Nervenzelle?
Natürlich nicht, denn die Biologie ist ja nicht alleine, ne? Also natürlich sind sie in einer Umwelt und das kriegen sie also da nicht weg erklärt dadurch, ne? Natürlich können sie sagen, eine Reaktion, ja, sie würden dann sagen, wir erklären, dass jemand präsentiert einen Buchstaben auf dem Computerbildschirm, wie wir Psychologinnen das so tun. Und dann sagen sie, nun ja, jetzt können wir das alles in neuronalen Prozessen erklären und müssen uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Person sagt, ich sehe ein V. Ja, sowas. Also Das könnten Sie so reduzieren. Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, jede Handlung auf einzelne Neurone oder Aktion, dann ist das natürlich ein bisschen zu vereinfacht, denn Sie sind in einer Umwelt. Ja? Also wenn Sie mir jetzt sagen, wenn die ganze Welt, das ganze Universum entschlüsselt wäre, dann könnte ich das machen. Aber ich überspitze das natürlich absichtlich so ein bisschen. Ja? Also wenn Sie meinen, ich könnte unsere psychologische Beschreibungsebene ersetzen durch eine neuronale, ja, oder reduzieren, ja, ob das sinnvoll ist, das zu tun oder nicht, das ist eine andere Frage. Dann würde ich sagen, das ist prinzipiell möglich, natürlich, wenn Sie das Gehirn komplett entschlüsselt haben. Wenn Sie das nicht so sehen, dann müssen Sie ja etwas annehmen, also den Dualismus letztendlich. Ja? Dann müssen Sie eine irgendetwas, und ich nehme an, Sie meinen ja nicht nur das Gehirn, den ganzen Körper. Ja? Also dann müssen Sie annehmen, da gibt es etwas außerhalb des Körpers, was jetzt nicht meine Umwelt ist, aber was irgendwie zu mir gehört, eine Seele, ein Geist, irgendwas, was noch dazu beiträgt, was wir damit nicht erklärt haben. Und ich glaube, da stimmen die allermeisten Forschenden heutzutage überein, dass das im Moment nicht haltbar ist, dass es sowas gibt. Ja?
Und Sie sagen jetzt auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es nicht unbedingt einen richtig großen Erkenntnisgewinn gäbe, wenn nur das Gehirn entschlüsselt wäre und wir sagen könnten, okay, früher war das so, Proband, Probandin musste sagen, okay, ich sehe jetzt hier ein V auf dem Bildschirm, jetzt ist es so, wir können über die neuronalen Muster sehen, dass die Person ein V auf dem Bildschirm sieht, dass das nicht wirklich viel Erkenntnisgewinn wäre?
Also das kommt darauf an, was Ihre Frage ist, ja. Wenn es darum geht, stellen Sie sich vor, Sie können dann also diese sogenannten Mensch-Maschine-Kommunikation, Brain-Computer-Interfaces machen, die aus Hirnaktivität auslesen. Ja? Also was da allein möglich ist, Sie können anhand von neuronalen Feuerraten im Grunde blinde Personen wieder, also in dieser optimierten Zukunftsvision, blinde Personen sehen lassen, Querschnittsgelähmte laufen lassen, das passiert ja teilweise schon.
Ja.
Also das ist enorm. Ja. Ob das jetzt für andere Fragestellungen sinnvoll ist oder nicht, also das Extrembeispiel dieser Ansicht sind sicher zwei Philosophen, amerikanische Philosophen, das Ehepaar Churchland, die sagen, also ich paraphrasiere das jetzt mal, letztlich werden früher oder später in absehbarer Zukunft alle alltagspsychologischen Konzepte irrelevant sein, und das wird gut sein. Ja? Die wollen also, dass man Konzepte wie Liebe, Vertrauen, Wahrnehmen, Erkennen, dass man das alles ersetzt durch eine neuronale Sprache. Ja? Mhm. Das kann ich mir selbst nicht richtig vorstellen, wie das geht, aber da gibt es große Debatten drüber und sehr viele Argumente dafür, dass man sagt, letztlich wird das sehr viel Missverständnisse abschaffen und uns in dem Sinne helfen, uns auch besser zu verstehen. Ja? Ich könnte Ihnen beispielsweise, also so deren Argument, ich könnte Ihnen klarer vermitteln, was ich gerade meine, was ich gerade empfinde, wenn ich nicht unsere alltagspsychologische Sprache verwenden würde, sondern diese neuronale mechanistische Beschreibung. Mhm. Ne? Wie auch immer das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber
Ja, ich glaube, das sind Patricia und Paul Churchland, und wenn ich die beiden richtig verstanden habe, dann denken sie auch, dass durch diese sozusagen kleinteilige neuronale Sprache, wie sie es jetzt genannt haben, wenn man die entschlüsselt hat, dass man im Prinzip auch alle, ich sag mal in Anführungszeichen, großen Probleme der Menschheit oder des Menschen entschlüsseln kann, zum Beispiel das Thema Bewusstsein, dass wenn man diese neuronale Sprache hat, das Bewusstsein dann nicht mehr, wie es jetzt manchmal noch erscheint, irgendwie sowas ist, was über dem Gehirn schwebt im Prinzip, wie wir das manchmal wahrnehmen, wenn wir sozusagen uns selbst wahrnehmen, sondern dass man das dann komplett entschlüsseln kann, wenn man diese kleinen Fragen sozusagen klärt, wie ich es verstanden habe. Ich würde noch mal eine andere Frage stellen. Sie haben es jetzt schon manchmal gesagt, so das Thema, dass das Gehirn im Prinzip ohne den Körper, also dass dieser Dualismus nicht sinnvoll ist, dass man auch daran arbeitet in der psychologischen Forschung, speziell in der biologischen Psychologie, diesen Dualismus aufzulösen. Und Sie forschen ja auch speziell zu diesem Thema namens verkörperte Kognition. Was bedeutet das denn genau, wenn wir Kognition quasi verstehen als die Vorgänge, die ständig im Gehirn ablaufen, während wir irgendwas wahrnehmen, während wir einen Gedanken verarbeiten? Was hat es dann mit dem Konzept der verkörperten Kognition auf sich?
Also ich benutze das so in einer bestimmten Definition, die ist, glaube ich, also vertretbar. Und da heißt es in etwa das, also wie unser Körper geformt ist, bestimmt unsere Wahrnehmung und Erlebung, unser Erleben. Ja.
Bedeutet das, nochmal kurze Rückfrage, was bedeutet das, wie der Körper geformt ist? Können Sie da zum Beispiel sagen?
Also ich meine, ganz einfach wäre unser Wahrnehmungsapparat, ja? Also dass sie mit unserem Auge bestimmte Wellenlängen als Farben wahrnehmen und andere Wellenlängen nehmen sie gar nicht mehr wahr, ne? Infrarot, Ultra, Violett etc. und andere Wellenlängen sind dann, hören sie oder sind warm oder kalt oder wie auch immer. Das lässt sich auch, ne, also dass sie zwei Beine haben etc. Und wie sie sich bewegen können, wie ihre Arme sich bewegen können, das macht was. Und es gibt ganz, also finde ich, witzige Versuche, wo eben geschaut wird, ist eine, wenn sie gleichzeitig mit der Bewertung irgendwelcher neu geschaffenen Wörter als positiv oder negativ eine Handbewegung mit einem Joystick von sich, von ihnen wegmachen oder zu ihnen hin, dann können sie zeigen, dass die sie Wörter, die im Grunde nichts bedeuten, als negativer einschätzen, wenn sie die Wegbewegung machen, weil das eben embodied abgespeichert ist als eine Abwehrreaktion und sowas.
Okay.
Also das so als, das finde ich immer ein ganz griffiges Beispiel. Für mich heißt das im Grunde, also ich beschäftige mich mit der Körperrepräsentation, der Selbstrepräsentation, und da ist das Stichwort der Verkörperung, bedeutet im Grunde, dass sie alle, also eine Selbstrepräsentation ist irgendein Verständnis, das sie von sich haben. Das kann bewusst sein, also ein narratives Verständnis, autobiografisches Verständnis, ein Verständnis von ihnen als soziale Person. Das kann aber auch eine vorbewusste oder sogar unbewusste Repräsentation sein, beispielsweise welchen Handlungsspielraum sie jetzt gerade haben, wo sie mit ihrem Arm hingreifen können, ein Körperschema beispielsweise, wie ihr Körper aussieht. Und es gibt ganz viele Klassifikationssysteme und Debatten dann auch, und das ist, geht dann in die Philosophie über natürlich, die sich damit beschäftigen, welche davon sind sinnvollerweise, also welche Körper-Selbstrepräsentation kann man definieren, wie stehen die zueinander, welche sind bewusst, welche nicht, welche sind reflexiv, welche nicht. Und die verkörperte, also die Annahme, der jetzt der embodied, das embodied self, des verkörperten Selbst, ist das, alle Selbstverständnisse, alle Selbstrepräsentationen darauf fußen, dass sie auf der körperlichen Ebene das hinkriegen, diese Repräsentation als Selbst. Ja? Und da gibt es zwei grundlegende Unterscheidungen, die sie treffen müssen oder die jeder Organismus treffen muss, Roboter oder Einzeller oder sowas. Ja? Das ist die Unterscheidung zwischen ihrem Organismus und der Umwelt. Das ist also etwas anderes, ja? Eine Trennung. Und dann natürlich als soziale Wesen, mein Körper ist ein anderer als ihrer. Ja, und was bedeutet das? Ja? Und wenn sie diese körperliche Trennung, und da gehört natürlich dann auch, wenn sie sich bewegen können, ein Organismus sind, der sich bewegen kann, ist die Handlungsselbstattribution ist ja auch ganz wichtig. Ja? Also das sind so, und dann spricht man von dem Sinn von Body Ownership, also der Körperzugehörigkeit zu mir, ja? Und Sense of Agency, also der Einstellung, dass sie dem Bewusstsein, dass ich gerade meine Handlung dieses Körpers verursache. Wenn diese beiden schieflaufen, dann können sie das schon zeigen, dann gibt es ganz erhebliche Probleme bei höheren Selbstwahrnehmungen, Empfindungen und auch dem Funktionieren in der Gesellschaft. Ja? Und dann können sie diesen Ansatz wählen, um beispielsweise Störungsbilder wie die Missattribution von Handlungen, Gedankengängen in der Schizophrenie zu erklären, als letztlich zurückzuführen auf eine Störung dieser verkörperten Mechanismen. Ne?
Das heißt, ich habe mehrere Rückfragen. Ich würde einmal kurz zusammenfassen. Also es ist essentiell sozusagen für unsere Wahrnehmung als Menschen oder meine Wahrnehmung als für mich als Selbst und auch meine Wahrnehmung in der Umwelt mit meinem Körper, dass ich meinen Körper und die Handlungen, die ich durchführe, darauf zurückführe, dass es mein Körper ist, dass das zu einem Selbst gehört und das Selbst auch diese Handlungen durchführt.
Richtig, ja. Würde ich sagen. Wenn Sie das nicht hinkriegen, dann haben Sie ein Problem.
Dann gibt es ein Problem. Und eine Rückfrage auch zu diesem Thema KI, was Sie vorhin schon angesprochen haben, würde dann aus dieser Sichtweise die Schlussfolgerung Sinn machen, dass eine KI, die quasi so nicht verkörpert ist, also es gibt, glaube ich, von so einem Physiker gibt es irgendwie so ein Gedankenexperiment, dass irgendwelche Gehirne ohne Körper im Weltall rumschweben, ist jetzt auch egal, aber dass das im Prinzip nicht funktionieren würde. Also dass, wenn man eine KI nachbauen möchte, die genauso funktioniert wie das menschliche Gehirn und im Prinzip wie das menschliche verkörperte Gehirn, dass man zumindest einen Körper simulieren müsste?
Also wenn Sie ein Lebewesen haben wollen, einen Agenten in der Welt, dann ja. Also da muss ich jetzt nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich, also wenn Sie, streng genommen hat Ihr Gehirn, hat keinen Zugriff auf die Welt. Ja? Das ist ja auch irgendwie getrennt davon. Ja? Das ist der sogenannte Brain in a Vat. Also wenn Sie es schaffen würden, ein Hirn in einem Reagenzglas zu halten oder wie in der Matrix und entsprechend
genau, das meinte ich ja. Mhm.
Ja, aber dann, dann ist es trotzdem ein Unterschied. Wenn Sie diesem Hirn nur sensorische Informationen füttern, ohne dass das Hirn selbst mit der Umwelt interagieren kann, dann wird keine menschliche Intelligenz entstehen. Mhm. Wenn Sie es jetzt schaffen würden, eine, wie in einem Film, die Matrix, eine perfekte Simulation zu erzeugen, wo es also einen künstlichen, in der Matrix, einen künstlichen Körper gibt, der sich bewegt, der interagiert und so, dann würde ich sagen, dem steht nichts entgegen. Ja? Das ist, wenn das diese Umwelt ist, mit der, die man erkunden kann, wo man, es gibt das Konzept des sich selbst irgendwie Testens und Evaluierens. Stimmt meine Selbstrepräsentation? Wer bin ich eigentlich? Das ist natürlich ein aktiver Prozess. Das ist nicht nur eine Wahrnehmung, das ist ein Ausagieren, ein quasi, ne? Der Körper, der Hypothese, die Ihr Gehirn hat über Ihren Körper. Mhm. Wenn Sie das schaffen, dann würde ich sagen, sieht das ganz anders aus. Ja?
Mhm. Nochmal plakativ zurückgefragt, ChatGPT zum Beispiel, der Chatbot, künstliche Intelligenz, würde so lange nicht so intelligent wie ein Mensch sein, wie er nicht mindestens eine Simulation von einem Körper und einer Umwelt hat.
Ja, also da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber aus dem Bauch heraus ja, weil sie nämlich gesagt haben, er würde nicht so intelligent sein wie ein Mensch und ich denke, das können wir sagen, weil er auch, also Handlungskompetenzen, Handlungsplanung, körperliche Handlungsplanung ist ja eine Form der Intelligenz und es mag sein, dass das, dass diese Modelle das bald lernen und wenn man denen einen Körper gibt, dass die das sehr schnell auch hinkriegen, aber das ist jetzt so ein bisschen außerhalb meines Fachgebiets. Ja?
Mhm. Und nochmal eine Rückfrage zu dem Thema Körper und Selbst oder Körperrepräsentation und Selbst. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die Körperrepräsentation ein Teil der Selbstrepräsentation ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also der Begriff Selbstrepräsentation, das ist, da werden sich ja auch einige auf die Barrikaden gehen. Also das ist ein repräsentationalistischer Ansatz. Das heißt, der macht erstmal die Annahme, dass es etwas gibt, beispielsweise mentale Repräsentationen, die einen Inhalt haben, der etwas repräsentiert, das in der Welt ist. Das unterschreiben schon mal auch nicht alle, aber ich würde sagen, die meisten jetzt so in der Biopsychologie. Mhm. Und dann ist das einfach ein Inhalt ihres Selbst. Das kann alles sein. Das kann sein, sie haben eine bewusste Vorstellung, wer sie sind, wer sie vor einem Jahr waren, was sie heute Abend für Abendessenpläne haben, ja, sowas. Ja. Und von denen gibt es ganz viel, sie können das trennen, wie sie wollen. Das ist letztlich eine willkürliche Klassifikation, ob sie sagen. Ja. Und eine Art, die zu klassifizieren ist, das ist eine körperliche Selbstrepräsentation. Es ist eine mentale Selbstrepräsentation, eine soziale, also im sozialen Umfeld. Und ich würde aber sagen, die zugrunde liegende, ohne die alles Weitere nicht funktioniert, ist diese körperliche Trennung. Mhm. Also das, was dann letztlich ausgebildet wird und wo sie sich dann fragen können, welche Tiere besitzen das, ab wann besitzt ein Roboter sowas notwendigerweise. Ja? Das sind so die basalen Mechanismen.
Mhm. Und im Gegensatz zum Körper, der ja, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, schon eher ein stabiles Konstrukt ist, sage ich mal, auch wenn da natürlich auch andauernd Transformationsprozesse passieren, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass das Selbst eher als Prozess zu verstehen ist. Also das Selbst ist nicht, wie wir das vielleicht wahrnehmen, wenn wir jetzt selber Introspektion betreiben und in uns reinhorchen, dann habe ich zumindest meistens das Gefühl eines stabilen Selbst, was irgendwie, wie Sie auch gesagt haben, über die Dauer meiner Biografie sich zwar verändert hat, aber irgendwie ist da dieser Kern des Selbst, würde ich es jetzt mal nennen. Und dass das aber eigentlich eine Illusion ist und das Selbst an sich eher als Prozess zu begreifen ist?
Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Frage, auch eine ganz klassische Frage der Psychologie, da hat ja unser William James auch schon viel zugeschrieben. Ich würde jetzt mal dazu sagen, also der Körper, dass der gleich bleibt, Sie haben ja gesagt, da gibt es viele Transformationsprozesse. Und wenn Sie auf der entsprechenden Ebene gucken, könnte man fast sagen, es ist erstaunlich, dass es überhaupt so etwas wie eine Körperrepräsentation gibt, wo sich doch so viel im Körper verändert. Mhm. Ja? Allein also Molekularverdauungsebene. Jetzt haben Sie irgendwie viele Untersuchungen, die zeigen, dass abhängig von Ihrem von der Phase ihres Herzrhythmus sie anders wahrnehmen oder anders reagieren oder anders schnell oder genau, ja? Also ob sie in der Systole, Diastole etc. Mini-Kleinheiten, ich denke nicht, dass das wirklich den Unterschied macht. Aber das ist, also die Frage, die Sie ansprechen, ist natürlich auf jeder Ebene der Selbstrepräsentation fundamental. Wie schafft, wie schaffe ich es? Oder wir fragen dann, wie schafft das Gehirn es, eine Selbstrepräsentation beispielsweise verkörpert aufrechtzuerhalten, die einerseits so stabil ist, dass sie etwas ermöglicht, wie die Identifikation, was Sie sagen, also das bin ich, das war ich gerade eben, das werde ich auch morgen oder übermorgen sein. Und andererseits so flexibel, dass sie sich anpassen kann. Und Anpassungen ergeben sich ja, also Wachstum, Entwicklung, Altern, das sind enorme körperliche Anpassungen, die sie machen müssen. Ja? Unfälle, Gott bewahre, auch da, also sogar Amputation, das können sie alles irgendwie, das ist erstaunlich, was so ihr Körper alles abkann, ihr Hirn abkann, um diese Körperrepräsentation flexibel zu halten. Ja? Wir nutzen beispielsweise virtuelle Realitäten, um Szenarien aufzubauen, wo sie einen Körper steuern, der sich ein bisschen unterschiedlich verhält, ein bisschen anders verhält. Sie müssen da eine neue Assoziation zwischen ihren Bewegungsbefehlen und dieser Körperbewegung lernen. Und auch das geht relativ flexibel. Also ne, ich würde sagen, dass es deutet alles eher darauf hin, dass dieses Körpermodell also wirklich so bereitwillig geändert werden kann, dass man sich schon eher fragen muss, wie kann das denn gleichzeitig so flexibel sein, um eben so etwas zu ermöglichen, wie diese stabile Wahrnehmung, die Sie ansprechen. Ne?
Mhm. Okay. Ich würde vielleicht nochmal fragen, so ein bisschen auch im Hinblick auf das Labor, was Sie gerade aufbauen, mit welchen Technologien oder auch nicht unbedingt Technologien, aber Forschungsansätzen man das alles denn untersuchen kann.
Ja, also wie gesagt, also wir stellen uns immer die Frage, also ich bleibe mir jetzt bei dem leicht dualistisch angehauchten Leib, Seele, Physis, Psyche. Sie haben ja jetzt also psychologische Variablen, eine Fragestellung, die Sie untersuchen wollen, und dann haben Sie physische Variablen, und das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann Hirnaktivität sein, das kann Herz-Kreislauf-Aktivität sein, das kann Ihre Atmung sein, das können Bewegungen sein. Na, wir analysieren ganz viele Bewegungsdaten von Hand-Augen-Bewegungen beispielsweise. Und diese Variablen können Sie einmal messen und dann können Sie sie versuchen zu manipulieren. Mhm. Und beides versuchen wir natürlich, denn wenn wir nur messen, haben wir letztlich korrelative Zusammenhänge. Und als Forschende wollen wir natürlich immer so nah wie möglich an einen kausalen Zusammenhang herankommen. Deswegen machen wir Experimente, wo wir eine der beiden Variablen manipulieren. Das kann also sein, wir stellen ein Szenario her, wie ich es gerade beschrieben habe, eine Aufgabe, die Sie erfüllen müssen. Sie haben machen Motion Tracking, also Sie tragen einen Datenhandschuh, der Ihre Handbewegungen misst, die an ein dreidimensionales Handmodell weitergibt, und Sie haben also irgendeine Aufgabe mit diesem Handmodell zu erfüllen, aber das will nicht so richtig.
Ja. In einer virtuellen Realität.
In einer virtuellen Realität, ja. Und damit haben wir eine psychologische Variable letztlich manipuliert, also den Zusammenhang zwischen Ihren motorischen Befehlen und Ihrer sensorischen Wahrnehmung. Sie müssen etwas lernen, Sie müssen etwas neu lernen, ja. Visomotorische Adaption ist der Fachbegriff. Und dann messen wir beispielsweise Hirnaktivität, ja? Also das wäre so, und dann können wir also in diese Richtung schauen, dass wir bestimmte kausale Zusammenhänge aufdecken. Genau, also Sie könnten auch, also alles, es gibt ja weitere physische Prozesse, hormonell könnten Sie beispielsweise auch messen, was Sie wollen. In unserem Labor beschränken wir uns hauptsächlich auf Hirnprozesse, das heißt, wir nutzen einmal bildgebende Verfahren wie Kernspintomographie oder Ableitung von elektrischer Hirnaktivität über Elektroenzephalographie beispielsweise oder messen Hautleitfähigkeit, Augenbewegung. Das sind alles also körperliche Variablen, die wir messen, und natürlich die Bewegungen, die sie machen an sich. Das ist auch eine ganz faszinierende Datenquelle. Also Sie würden staunen, wie viel sie über Wahrnehmung und Erleben aus Handbewegungen alles herauslesen können, wenn Sie wollen. Ne?
Okay, also mit so einem Datenhandschuh zum Beispiel?
Genau, ja, Datenhandschuh oder optisch können Sie das erfassen. Und dann genau.
Das heißt, Sie planen auch so Geräte wie ein CT-Gerät für Computertomographie und sowas alles anzuschaffen?
Also CT würden wir jetzt in dem Sinne nicht benutzen, also die FMRT. Genau, weil die in Aktivität von Hirn, also Hirnaktivität aufdeckt. Das gibt es hier glücklicherweise, also die sind ja leider sehr teuer, die Geräte, mehrere Millionen Euro, und dann müssen sie ein meistens einen extra Raum oder Gebäude sogar verbauen. Die Universitätsmedizin hat diese Geräte, die wir mit benutzen dürfen. Mhm. Genau. Die EEG-Systeme, davon haben wir welche angeschafft. Also das ist etwas, was man also relativ leicht bei uns am Psychologischen Institut unterbringen kann, in speziellen abgeschirmten Kabinen, was auch etwas kostengünstiger ist. Genau, die schaffen wir an. Unsere virtuellen Realitäten, da gibt es ja gerade glücklicherweise sehr spannende Entwicklungen, wo sie also diese virtuellen Realitäts-Headsets, die Brillen, die werden jetzt kombiniert mit eben diesen Elektrodensystemen. Das heißt, sie können ja ganz faszinierende Sachen machen und auch im Bereich von diesem Motion Tracking entwickelt sich ja gerade ganz viel. Also da sind wir sehr aufgeregt, dass wir in dieser technologisch fortschrittlichen Zeit forschen. Ne?
Mhm. Das ist ja auch praktisch bei so Sachen wie virtueller Realität. Da braucht man nicht so viel Platz, wie wenn man jetzt einen ganzen Scanner irgendwie hinstellen muss.
Richtig.
Okay, ich wollte eigentlich noch was zu Predictive Coding fragen, aber die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ich frage trotzdem mal. Also Sie versuchen eben die Prozesse abzubilden, die zum Beispiel im Gehirn bei der Repräsentation des Körpers ablaufen oder die zur Repräsentation des Selbst führen. Und Sie arbeiten ja auch mit einem Framework namens Predictive Coding. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen mehr nach Informatik als nach Psychologie. Können Sie kurz erklären, was es mit Predictive Coding auf sich hat und wie das in Ihrer Forschung genutzt wird?
Ja, gerne. Also Sie haben recht, tatsächlich kommt, also die Namensgebung und der Algorithmus kommt tatsächlich aus der Bildkompression, also sowas wie das JPEG-Format, das Sie kennen und andere. Die nutzen im Grunde Predictive Coding, ja, und daran lässt er sich auch ganz gut erklären. Das ist das Prinzip, dass Sie die Datenmenge, die so ein Bild braucht, dass Sie die reduzieren können, wenn Sie versuchen, den Wert, beispielsweise den Farbwert eines Pixels in diesem Bild, von den benachbarten Pixeln vorherzusagen. Ja? Das heißt, Sie machen eine Vorhersage, Sie schauen sich an, was haben so die Nachbarpixel für einen Wert. Und nun ist das so, wenn Sie ein Bild haben von der Umwelt, wenn Sie sich hier umschauen, also es gibt Regelmäßigkeiten. Ja? Hinter Ihnen sehe ich einen Vorhang, da ist jetzt eine große Fläche blau. Das heißt, ich kann hier schon mal sehr viel Information sparen, wenn ich einfach immer vorhersage, jeder Pixel in diesem Bild, der daneben liegt, der wird auch blau sein. Und die Vorhersage stimmt, bis sie eben nicht mehr stimmt, bis der Vorhang zu Ende ist und dann kommt die weiße Wand, dann gibt es einen Fehler. Dann muss ich erst etwas machen, dann muss ich etwas neu kodieren. Ja? Die ganzen Informationsschritte dazwischen haben sie sich im Grunde gespart. Da müssen sie, wenn sie wollen, keine Daten speichern.
Das heißt, anstelle jetzt, ich bleibe mal in diesem JPEG-Bild, jeden Pixel des blauen Vorhangs einzeln zu berechnen, kann ich das so lange berechnen, bis eben der Vorhang vorbei ist und ein Fehler passiert, weil da die weiße Wand zum Beispiel anfängt.
Richtig. Und der Fehler, das ist das Stichwort. Also Sie machen eine Vorhersage und solange die passt, ist alles gut, müssen Sie nichts machen. Nur wenn es einen sogenannten Prediction Error gibt, müssen Sie etwas machen. Und per Analogie ist das eine Idee von Hirnfunktion, dass das Hirn ähnlich aus metabolistischen Gründen, also um Energie zu sparen, auch das Hirn hat begrenzte Ressourcen, einen ähnlichen Algorithmus nutzt. Also das ist jetzt noch nicht, wie es wirklich implementiert ist, aber dass die Idee ist, das Hirn macht Vorhersagen über die eintreffenden sensorischen Daten. Und nur wenn die nicht stimmen, müssen diese Vorhersagen angepasst werden, das Modell. Und da steckt natürlich die Idee des Modells drin, das hat jetzt also Predictive Coding nicht erfunden. Das geht zurück, also ganz weit, können Sie bis zu Helmholtz und weiter zurückverfolgen. Wahrnehmung als Hypothese, als Inferenz, also dass Sie nicht einfach berieselt werden von sensorischen Daten und sich daraus immer ein Bild machen dann irgendwie intern, sondern dass Sie eine Annahme haben, wie die Welt ist, mit der gehen Sie an die Welt heran und die bestimmt maßgeblich, wie sie ihre Sinnesdaten interpretieren. Und genau, da kann natürlich auch ganz viel schieflaufen an diesen Mechanismen. Können wir nochmal eine extra Sitzung zu machen. Aber letztlich ist das Spannende an Predictive Coding an sich, dass es eine Implementation vorschlägt, also eine Realisierung dieses Algorithmus, also dieses Prinzips, Vorhersagefehler und Modellabgleiche, im Gehirn, ne? Und da kann man Sie können Gleichungen aufstellen in so einem Predictive Coding Rahmen. Die machen im Grunde das, was Bayesche Inferenz macht. Also die Vorhersage von, also Modellvorhersagen, diese so ein Prior oder A priori Beliefs mit sensorischer Evidenz kombinieren zu ihren posterioren Wahrscheinlichkeiten, ne? Es ist relativ klar, dass das Hirn Bayesche Inferenz nicht machen kann. Das ist zu rechnerisch zu aufwendig, das würde nicht gehen. Predictive Coding nähert das enorm gut an.
Mhm.
Und es gibt eben diese Gleichung, wo sie sagen, das lässt sich relativ gut bestimmten Zellpopulationen zuordnen. Und das geht so weit, dass sie Modelle aufstellen können, wo bestimmte neuronale Populationen, Pyramidenzellen in ihren oberen Hirnschichten besondere Funktionen übernehmen, die beispielsweise die sogenannten Prediction Errors kodieren.
Mhm.
Und das ist das Spannende an diesem Programm, dass sie also sagen können, solche Quantitäten wie eine Modellvorhersage, ein Fehler dieser Modellvorhersage und dann, wie diese Vorhersage gewichtet wird, über die sogenannte Präzisionsgewichtung, all das wird kodiert von neuronalen Feuerraten. Also von Neuronen, die einfach feuern mit Einsen und Nullen. Und das ist natürlich enorm attraktiv, dass sie ein solches Rahmenprogramm haben. Und wir nutzen das beispielsweise, indem wir Modelle aufstellen von neuronalen Schaltkreisen und diese Modelle dann mit unseren experimentell gemessenen Daten vergleichen,
mhm.
also Hirndaten, und schauen, kann uns jetzt diese, unsere Predictive Coding, unsere mathematische Formulierung, kann die das ausreichend erklären? Und wenn sie das kann, dann haben sie natürlich enorm schönen Zusammenhang zu Modellen von Bayesian-Inferenz etc. im Gehirn.
Mhm. Das heißt, Predictive Coding ist im Prinzip ein Tool, womit Modelle, wie das Gehirn funktioniert, im Prinzip sehr schön abgeglichen werden können mit Daten.
Genau, und das ist, also für uns ist das sehr einfach. Das ist vermutlich nicht, wie das Gehirn funktioniert, bin ich ganz ehrlich, aber es ist eine enorm elegante und einfache Formulierung, mit der wir aktuell sehr viel erklären können.
Mhm.
Deswegen sind wir da Fans von.
Okay, noch zum Abschluss die Frage, was würden Sie denn Psychologiestudierenden raten, die sich jetzt für die biologische Psychologie interessieren?
Also ich würde Ihnen raten, machen Sie das, das ist spannend. Ich werde oft gefragt, ob man jetzt da programmieren muss, können muss oder Informatik studieren muss. Das müssen Sie nicht. Ich würde sagen, das wird auch wahrscheinlich immer nebensächlicher werden. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass Sie Spaß haben an einem gewissen analytischen Denken, also ein Denken, dass Sie in Mechanismen denken wollen, wenn Sie eine Frage haben, dass Sie sich fragen, wie ist das denn? Und wenn Sie sich dann irgendwelche Pfeildiagramme aufmalen, dann wissen Sie, das ist schon was für Sie. Also dass Sie in diesen mechanistischen Ansätzen denken, Fragestellungen formulieren können, das ist ganz wichtig. Also mit unserer Hauptarbeit ist, die richtige Frage zu finden, ne? Und dann die Methode, sie zu untersuchen. Und dafür würde ich sagen, ist das Wichtigste, also lesen Sie viel. Ja? Also viel lesen, alte Studien, neue Studien, alles, dass Sie ein Gefühl kriegen, wie und welche Fragestellungen lassen sich entwickeln und beantworten mit biopsychologischen Ansätzen. Das finde ich jetzt sinnvoller, als jetzt direkt programmieren lernen. Und das schadet natürlich aber nicht. Also by all means, programmieren
okay.
Sie los.
Super, vielen Dank für das Gespräch, Herr Limanowski.
Ja, ich danke Ihnen.
Mentisalis. Gemeinsam psychisch gesund.